Hallo, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Schön, dass du dabei bist. Wir möchten Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag gemeinsam feiern. Du vielleicht vor deinem Bildschirm, wir vor der Kamera. Und wir möchten dieses Fest gemeinsam feiern. Ich möchte beten und anschließend eine Predigt halten. Lasst uns stille werden. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir die Möglichkeit haben, in unserem Land dieses Fest zu feiern, Ostern zu feiern. Danke, dass wir auch Karfreitag und Gründonnerstag ja ins Nachdenken kommen können über das, was geschehen ist, das, was du durch deinen Sohn für uns getan hast, was du vollbracht hast. Vater im Himmel, du möchtest, dass wir frei sind. Du möchtest, dass wir wieder dahin zurückkehren, wie du uns geschaffen hast. Du möchtest uns wieder vollkommen sehen. Und dafür musste dein Sohn sterben. Danke, dass wir darüber nachdenken dürfen. Herr, rede zu uns durch dein Wort. Veränder uns. Und gestalte unser Leben. Amen. Am Samstag, den 28. März, wird die Leiche von Thomas Schäfer, dem hessischen Finanzminister, an einer ICE-Strecke gefunden. Am Sonntag darauf erklärt der Ministerpräsident, dass wahrscheinlich die Sorgen in dieser Corona-Krise den Finanzminister dazu getrieben haben, sich das Leben zu nehmen. Die Sorgen haben ihn erdrückt. Er hat gekämpft für die finanzielle Freiheit seines Bundeslandes, hat sich investiert und dieser Kampf hat ihn erdrückt. Und vielleicht, es ist traurig, aber werden einige Menschen noch diesen Weg wählen, weil ihre Existenz kaputt geht und sie diesen Kampf um ihre persönliche Freiheit verlieren. Sie werden in keiner Corona-Statistik auftauchen. Vielleicht werden sie von vielen vergessen werden. Aber ein Freitod ist kein Weg in die Freiheit. Wir möchten uns in den nächsten Tagen über diese Feiertage damit beschäftigen, den Weg in die Freiheit aufzuzeigen. Eine Freiheit, die Jesus Christus uns schenken möchte. Durch seinen Weg ans Kreuz, ins Grab, aus dem Grab heraus, durch die Auferstehung. Und dieser Weg in die Freiheit beginnt mit einem Kampf in einem Garten. Der Weg in die Freiheit durch Kampf ist mein heutiges Thema und ich möchte uns zunächst einmal den Bibeltext vorlesen. Der Bibeltext steht in Markus 14, die Verse 32 bis 43. Es ist ein längerer Abschnitt, aber ich möchte ihn dennoch komplett lesen. Markus 14, ab Vers 32. Und sie kommen zu einem Grundstück namens Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an zu erschrecken und ihm graute sehr. Und er sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kommt und findet sie schlafend und er spricht zu Petrus: Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wiederum hin, betete und sprach dieselben Worte. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren ihnen schwer geworden. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen: Schlaft ihr noch immer und ruht? Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nah. Und sogleich, als er noch redete, erschien Judas, der einer der Zwölf war, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöcken, gesandt von den obersten Priestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten. Das Passahmahl war gegessen. Der Verräter ist gegangen. Die verbliebenen 12 Männer machen sich auf dem Weg zum Garten Gethsemane, eine Ölbaumplantage. Hier sind sie öfter schon gewesen und wahrscheinlich kannten sie den Besitzer. In kleinen Höhlen waren Ölpressen versteckt, untergebracht, so dass dort windgeschützt gearbeitet werden konnte. Und die Männer bleiben stehen. Jesus scheint zu sein wie immer. Nichts ist ihm anzumerken. Bleibt hier, sagt er zu 8 Jüngern. Seine engeren Vertrauten, Petrus, Jakobus und Johannes, nimmt er mit. Sie gehen weiter und jetzt wird Jesus anders. Sie haben ihn noch nie so erlebt. Erschrocken, zitternd. Irgendwie graut es ihm anscheinend vor irgendetwas. Etwas Schlimmes scheint in ihm vorzugehen und er sagt: Ich bin traurig. Bleibt hier, wacht, schlaft nicht ein. Das ist das Einzige, was ich erwarte. Ich habe einen Auftrag an euch. Ein Auftrag. Wacht. Ein einziger Auftrag und diese Umstände? Ein Jesus, der so aufgeregt ist? Letztes und vorletztes Jahr waren wir doch auch hier. Da war ja ganz normal, mögen vielleicht die Jünger gedacht haben. Wacht, da war doch was. Jesus geht weiter. Alles ist noch ziemlich aufregend und natürlich wachen sie. Was ist der Auftrag an uns Christen? In Markus 16, Vers 15 gibt Jesus einen Auftrag, der heute noch gilt. Dort steht: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Klar, machen wir doch. Kennen wir. Erst einmal kein Problem. Erst einmal. Aber was ist dein persönlicher Auftrag? Welchen Dienst in der Gemeinde, welche Gabe hat Gott dir gegeben, um diesen universellen Auftrag an alle Christen zu erfüllen? Jesus ist weitergegangen. Wachen nach einem guten Essen, nach gutem Wein, spät am Abend, das ist, glaube ich, nicht so einfach. Ein Steinwurf weiter fällt Jesus zu Boden. Er wirft sich hin. Er betet. Ein Gebet. Dreimal. Er gibt einen Auftrag weiter und betet ein Gebet. Jesus zieht sich auf seinem Leidensweg an einen vertrauten Ort zurück. Er ist voller Schreck und verzagt. Er möchte hier beten. Er erwartet durch seine treuesten drei Jünger Unterstützung. Ihr Auftrag lautet: Wachet. Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Jeder hat den Auftrag zu evangelisieren, sagte ich schon. Was brauchen wir, um diesen Auftrag zu erfüllen? Jesus gibt den Jüngern einen Hinweis. Er gibt ihnen Hinweise. Wachet, das ist ein Kampf. Jesu Kampf auf dem Weg in die Freiheit findet in einem Gebet statt. Ein Gebet. Und man könnte dieses Gebet beschreiben als ein Kampf um Plan B. Durch die Nacht hören die Jünger Jesus beten. Aber Vater, man könnte auch sagen, mein lieber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Mehr hören die Jünger nicht. Sie sind wahrscheinlich eingeschlafen. Aber dazu später mehr. Was betet Jesus hier? Worum fleht er seinen Vater an? Er spricht dreimal ein Gebet und er kämpft um den Plan B. Er macht Einheit und Nähe deutlich. Er sagt, mein Vater, unser Vater dürfen wir heute sagen und werden wir von Jesus gelehrt in seinem Gebet. Mein lieber Vater macht die Nähe und die Verbundenheit deutlich. Es macht die Einheit deutlich zwischen Jesus und seinem Vater, Vater und Sohn. Und man hat den Eindruck, Jesus spielt alle Karten eines bittenden Kindes. Kennen Sie das, wenn Ihr Kind Sie um etwas bittet? Dieses besondere Gesicht, dieser besondere Ton. Jesus hat eine Riesenbitte. Nimm diesen Kelch von mir. Der Kelch, der steht für Gottes Gericht. Jesus wusste, was es heißt, wenn Gott richtet. Er war dabei, als Gott die Sintflut schickte, um die Menschheit zu richten. Er strafte Sodom und Gomorra mit Feuer vom Himmel. Gericht Gottes, das willst du nicht erleben. Das möchte auch Jesus nicht erleben. Gericht bedeutet Trennung von Gott, seinem lieben Vater. Dieses Gericht bedeutete für Jesus auch den Tod am Kreuz. Jesus wusste das. So wie er hier betet, lässt er ahnen, wie schlimm es für ihn sein musste, dieses Gericht der ganzen Welt zu schultern. So wie Jesus hier betet, wird deutlich, dass der Preis für die Errettung von uns Menschen unbegreiflich hoch ist. Der Preis, um wieder rein und heilig vor Gott stehen zu können, so rein und so heilig wie bei der Schöpfung. Und mein Eindruck ist manchmal, dass wir Christen uns über diese Höhe dieses Preises nicht mehr bewusst sind. Ist dir bewusst, wie teuer du bist? Ein Gott muss für dich sterben, für mich sterben, damit ich wieder gut bin. Wie sehen wir jetzt unseren Auftrag? Wenn mir mein Preis bewusst wird, dann kann ich befreit beten, dein Wille geschehe. Jesus wird gewusst haben, dass es keinen Plan B gibt. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Der Weg in die Freiheit führt durch den Kampf im Gebet. Und der Weg in die Freiheit kennt keinen Plan B. Trotzdem fleht Jesus seinen Vater an. Wann hast du das letzte Mal zu Gott gerufen? Ihn angefleht, um einen Plan B gekämpft? Wann hast du im Gebet gekämpft, weil deine Krankheit dich fertig machte? Deine Arbeit zum Leben nicht reicht, deine Existenz gefährdet ist? Vielleicht deine Ehe kriselt oder überhaupt gar kein Partner in Sicht ist? Du darfst rufen. Wir dürfen alles bitten. Gott hört uns. Aber lasst uns von Jesus lernen. Er beendet sein Gebet, wie uns das Vaterunser lehrt. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Das soll geschehen. Du, Gott, bist souverän. Du hast den Überblick. Du weißt, was die Welt, meine Familie, was ich brauche. Dein Wille geschehe. Das eine Gebet mit dem Kampf um Plan B endet nicht mit Fahnenflucht, sondern mit einer Ehrerbietung. Ich mache, was du, Gott, möchtest. Du hast deine Strategie. Dein Weg in die Freiheit möchte ich gehen. Sind wir bereit dazu? Bist du bereit dazu? Ich musste mir diese Frage stellen. Es ist vielleicht einfach, es zu vergleichen. Wir haben eine Kontaktsperre. Wir sollen unsere sozialen Kontakte minimieren, um eine Epidemie einzudämmen. Aber nehmen wir das ernst? Oder suchen wir Ausreden, klammern uns an jeden Strohhalm, um unser Leben einfach so weiterzuführen, wie wir wollen? Wisst ihr, wenn wir nicht bereit sind, eine kleine Anordnung des Staates zu erfüllen, sie ernst zu nehmen, wie wollen wir dann Gottes großen Auftrag ernst nehmen? Wie wollen wir uns dann da investieren? Wie wollen wir diesen Auftrag authentisch ausführen? Ich glaube, das geht nicht. Wir müssen authentisch leben und uns auch dem Staat unterordnen. Wer nicht im Kleinen treu ist, wie soll der im Großen treu sein? Jesus steht in einem Kampf. Es ist schwer für ihn. Und dann kehrt er zu den Jüngern zurück. Jesus findet eine Reaktion vor. Jesus hatte einen einzigen Auftrag. Er betete nur ein Gebet dreimal. Und die Jünger zeigen dreimal dieselbe Reaktion. Die Reaktion auf den Der Jünger auf den Auftrag wacht, ist auch ein Kampf. Ein Kampf mit Müdigkeit und Schlaf. Nun, bevor du jetzt denkst, wie können die Jünger Jesus nur so alleine lassen in dieser schweren Stunde? Ein kleiner Vergleich. Stell dir vor, dein Freund, deine Freundin kommt ganz aufgeregt nach dem Weihnachtsessen zu dir. Es gab Braten und du hast richtig gut zugelangt. Die Bescherung mit den Kindern war mal wieder anstrengend, dauerte viel zu lange und sie haben sich nicht genug gefreut. Du hättest gefreut und du kannst dich aufregen. Aber jetzt sind die Kinder im Bett. Und langsam kommt vielleicht der Wein in deinem Kopf und in deinen Beinen an. 23 Uhr, da steht er nun, dein Freund. Dein Besucher zerrt dich an die Luft, in den Garten und sagt dir, warte bitte hier auf mich, ich brauche deine Unterstützung, ich bin gleich wieder da. Du suchst dir eine windgeschützte Ecke, kuschelst dich in deine Decke. Wie lange bleibst du wach? Und ungefähr das ist die Situation. Jesus ist das Jahr zuvor wahrscheinlich auch beten gegangen nach dem Passafest. Und das Jahr davor auch. Ich glaube nicht, dass da jemand wachen musste. Zumindest hat er das nicht beauftragt oder gebeten drum. Menschlich gesehen kannst du den Jüngern keinen Vorwurf machen. Ganz normal, dass die in der Dunkelheit der Nacht und nach diesem Essen einschlafen. Aber der Text gibt uns wieder Hinweise, warum wir diesmal genauer hinsehen sollten. Jesus kommt zurück und spricht zunächst Petrus an. Warum? Nun, ich glaube, weil Petrus sich am weitesten aus dem Fenster gelehnt hat. Ich möchte uns mal Vers 29 vorlesen. Dort sagt Petrus, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. In anderen Evangelien lesen wir, dass er bereit ist, für Jesus zu sterben. Wenn alle gehen, ich nicht. Du nicht. Du kannst noch nicht mal eine Stunde mit mir wach sein. Sterben willst du für mich? Was hast du Gott so alles versprochen, als es dir gut ging? Als du in Sicherheit warst? Oder als es dir schlecht ging? Hast du Gott schon mal gesagt, Herr, wenn ich das überlebe, werde ich dir nachfolgen? Wo bist du? Hast du vielleicht gesagt, wenn du mir eine Frau gibst, Herr, dann mache ich auch Kinderarbeit oder sonst was? Wann hast du das letzte Mal ganz großmaulig rausgehauen, ich würde alles für Gott tun? Jesus fängt ganz klein an. Kannst du wach sein? Kannst du vielleicht den Gemeindehof fegen? Die Räume putzen? Kochen? Menschen besuchen? In dieser Zeit vielleicht für Menschen einzukaufen, einkaufen zu gehen? Kannst du spenden? Bist du vielleicht bereit, den Bulli zu fahren? Gott erwartet von dir nicht sofort, dass du auf die Bühne gehst, dass du sofort predigst, dass du den Lobpreis leitest, Ältester sein sollst, den Kigo leitest oder ähnliches, falls man das überhaupt werden darf. Gott beginnt klein. Schläfst du? Weißt du eigentlich, wie teuer du bist? Welche Reaktion zeigst du? Wenn wir nicht in einem geringen Dienst treu sind, in einem einfachen Dienst, wie wollen wir da Großes für Gott vollbringen? Jesus gibt seinen Jüngern eine Hilfestellung. Er sagt, wacht und betet. Einfach nur mit dem Schlaf kämpfen ist herausfordernd. Und ist eigentlich auch zum Scheitern verurteilt. Ihr könnt das nicht allein, sagt Jesus ihm. Du kannst das nicht allein. Wenn Jesus diesen Kampf im Gebet geführt hat, wie viel mehr müssen wir dann unsere Kämpfe im Gebet ausfechten? Einige Tage vorher, bevor Jesus mit diesen Jüngern im Garten Gethsemane ist, ist er mit den Jüngern unterwegs und es geht um das Ende aller Tage, um das Ende der Welt. Und sie fragen ihn, wann wird das sein? Er gibt ihnen viele Hinweise, aber kein Datum. Und in Kapitel 13, in den Versen 33 und 37 lesen wir, die Zusammenfassung. Ich möchte sie uns mal vorlesen. Was Jesus als Empfehlung gibt, ist: Habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da sein wird. Und in Vers 37 bringt er das nochmal auf einen Punkt. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wacht. Wacht. Jesus gibt seinen Jüngern eine zweite Chance. Er geht wieder beten. Es scheint diesmal so, wenn man den Text liest, als seien sie schneller eingeschlafen als beim ersten Mal. Es bleibt die eine Reaktion. Ihre Augen sind schwer. Das Fleisch, ihr Körper erliegt dem Essen und dem Wein. Jesus weiß, dass der Geist jedoch willig ist. Wo zeigst du immer wieder diese eine Reaktion? Bei den Pornos im Internet? Bei der unangemessenen, schmutzigen Sprache? Gewaltausbrüche, Süchte? Was für ein Trost! Jesus weiß, ob du es eigentlich willst oder nicht. Du kannst ihn bitten, richtig zu reagieren. Er tut nichts lieber, als dir zu helfen. Die Jünger scheinen nicht mitzubekommen, dass Jesus ein drittes Mal dieses eine Gebet spricht. Er weckt sie mit den Worten: Es ist genug. Genug geschlafen. Genug gebetet. Es ist Zeit, den Weg zu gehen. Keine Chance mehr zu schlafen. Es wird laut im Garten. Der Weg in die Freiheit durch Kampf endet im Ergebnis darin, dass es keinen anderen Weg gibt. Es gibt nur den einen Weg in die Freiheit. Der Gebetskampf ist gekämpft. Jesus fasst diesen Weg zusammen. Er sagt: Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Die Stunde, die an ihm vorübergehen sollte, wofür er vorher betet, beginnt jetzt. Und diese Stunde ist nicht eine Zeitstunde, sondern ein Zeitpunkt. Jesus weiß ganz genau, was ihn erwartet. Aber weißt du, Jesus gibt sich dem Ganzen nicht passiv hin. Er sagt: Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Jesus geht diesen Weg aktiv. Er nimmt diesen Weg in die Freiheit nicht passiv auf sich, so nach dem Motto: Naja, dann sollen sie mich doch holen. Dann eben so, okay. Nein. Er geht diesen Weg offen. Nicht glücklich oder froh, nicht spaßig und humorvoll, aber er geht diesen Weg aktiv. Und man hat den Eindruck, Gott hat sein Gebet nicht erhört. Seine Bitte lief aus unserer Sicht oder vielleicht auch aus seiner Sicht ins Leere. Aber Gottes Wille, Gottes Weg in die Freiheit für uns, sein Plan geht in Erfüllung. Und wenn ich das weiß, dann kann ich auch einen schweren Weg gehen. Vielleicht hast du auch den Eindruck, weißt du Gott, erhörst mein Gebet nicht. Du betest für deine Geschwister, deine Eltern, dass sie doch endlich Gott erkennen. Und sie erkennen ihn nicht. Sie lehnen ihn ab. Vielleicht bist du immer noch krank. Vielleicht hast du immer noch keinen Job. Vielleicht ist es auch eine banale Sache für andere, für dich nicht, aber vielleicht bist du immer noch nicht befördert worden. Vielleicht hast du einen Menschen verloren und findest einfach keinen Trost. Ich möchte dir Mut machen. Mache dir Gedanken über den Auftrag, den Gott dir gegeben hat. Sprich das eine Gebet, dein Wille, Herr, geschehe. Zeige eine Reaktion, die Gott angemessen ist. Und geh den Weg in die Freiheit, die Gott dir geben kann, auf seine Weise. Und vielleicht sagst du jetzt, ich möchte auch diese Freiheit haben. Freiheit von Sünde, Freiheit von Zwängen und Süchten, aber ich habe sie noch nicht. Ich möchte leben, so wie Jesus es von mir erwartet. Wenn ich so teuer bin, wenn mein Preis so hoch ist, dann möchte ich dieses Geschenk nicht ausschlagen. Ich möchte sehr gut sein in Gottes Augen. Dann kannst du jetzt beten. Gott um die Vergebung deiner Schuld beten. Ihn bitten, in dein Herz zu kommen und dich neu zu machen, ihn aufzunehmen. Du kannst dich auch gerne telefonisch oder per E-Mail bei uns melden, bei den Pastoren, bei den Ältesten der Gemeinde in Preußisch-Oldendorf, bei Arthur oder bei mir oder hier bei Wilfried, bei einer Person deines Vertrauens. Und wir werden Möglichkeiten finden, dich auf dem Weg in die Freiheit zu begleiten. Es wird ein Kampf, aber es lohnt sich. Ich wünsche euch allen eine besinnliche Osterzeit. Ich wünsche, dass ihr euren Preis bewusst macht, dass du dir bewusst machst, wie teuer, wie wertvoll du bist. Gott segne dich im Nachdenken darüber. Amen. Ich möchte zum Abschluss noch das Vaterunser aus der Bibel vorlesen. Sie dürfen gerne mitbeten, du darfst gerne dieses Gebet mitsprechen. Ich lese es aus dem Matthäusevangelium. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche Ihnen gesegnete Ostern.